In der heutigen Episode begrüße ich Carlo Girardi, Product Manager Health bei Datkubum AG. Health ist ein gutes Stichwort, weil privat ist das auch passend für ihn, da er ausgebildeter Crossfit-Trainer ist und auch dort muss die nötige Fitness mitbringen. Herzlich willkommen, Carlo. Schön, bist du da.
Salut Adi, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, kurzes Intro gewesen. Bist du zufrieden? Willst du etwas ergänzen, korrigieren?
Nein, das passt. Das war top gewesen.
Passt. Ist gut. Wir kommen dir nachher noch in Details rein, oder? Aber zum Warmwerden, das kennst du vom Privaten, wenn ich jetzt wieder mit dem Bild anfange.
Sehr gut, ja.
Genau. Drei Fragen. Das erste ist, auf welches Tool oder welchen Service könntest du im beruflichen Alltag nicht mehr verzichten?
Ja, auch Corona-Zeit, das hast du wahrscheinlich schon 100 Mal gehört, aber im Moment ist es definitiv das Teams, ja. Damit man nicht bei den Leuten bleiben kann, ja. Auch bei den Kunden miteinander reden, sich ja. auch sehen. Mhm. Und ich freue mich umso mehr, wenn wir das Teams nicht mehr so viel brauchen und den direkten Kontakt wieder
schätzen. Ja. Ja, ich glaube, das geht uns allen ein bisschen so, ja, auf jeden Fall. Dann die zweite Frage, hast du im Business-Kontext schon mal einen schlechten Tipp bekommen?
Würde ich nicht sagen. Ich glaube, es gibt keine schlechten Tipps. Es sind immer Ansichtssachen und am Schluss muss man schauen, was man daraus macht. Und durch das, dass ich eher ein positiv denkender Mensch bin, kann man es immer kehren und bringt auch nicht so einen geeigneten Tipp in einen positiven Flow.
Ja, also ich finde den Ansatz wichtig. Der Hintergrund von dieser Frage ist ja meistens, also ist jetzt auch gewesen, wenn man möglichst schlechten Tipp, dann weiss man auch, was man gut machen. Es gibt ja auch so Kreativmethoden wie Let it rain. Das ist eigentlich alles Schlechte, das kann man immer schneller aufzählen. Aber ich finde das eine gute Herangehensweise. Ja. Die letzte Frage. Du hast sicher auch ein Thema, das dich sehr interessiert, aber du vielleicht von der Zeit her oder sonst Ressourcen noch nicht dazugekommen bist, im Detail anzuschauen. Was wäre das?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe mehrere Sachen, die ich rein aus kapazitiven Gründen noch nicht angehen konnte. Mich interessieren vor allem neue Methoden, wie man an Problemstellungen herkommt. Mhm. Es gibt da ganz viele kreative Methoden. Heute arbeiten wir hauptsächlich halt mit dem Dialog, mit Aufzeichnen, mit Brainstorming, solchen Themen. Aber ich glaube, dort gibt es ganz viele Möglichkeiten, wo wir noch bei weitem nicht ausgeschöpft haben, die mich sehr interessieren, auch für das berufliche Leben zu integrieren.
Mhm. Ja, glaube ich, ja. Ich meine, es kommen ja auch immer neue Methoden und dort hat man, glaube ich, auch nie ausgelernt, würde ich sagen.
Ja, das kann ich nur bestätigen und das ist etwas, wo man definitiv auf meiner To-Do-Liste ganz weit oben ist, wo ich die Zeit nicht wieder mal angehen will.
Sehr gut, sehr gut. Gut, jetzt, wo wir schon ein bisschen warm sind, würde ich sagen, kumpen wir mal ein bisschen zurück. Schaut, woher kommst du? Schaut deinen Background an. Ich habe mir ein paar Fragen aufgestellt. Ich habe natürlich auch angeschaut, was sind deine Stationen gewesen, entweder ausbildungstechnisch oder auch dann vom Schaffen. Willst du mal anfangen und ich hänge einfach mit Fragen ein?
Ja, sehr gern, sehr gern. Ja, ich denke, du willst das LinkedIn oder das Xing besucht haben und dann sieht man die verschiedenen Stationen. Und meine erste Station im beruflichen Leben war eigentlich auch gerade hier, in der schönen Leuchtenstadt Luzern. Ich war bei der Performa AG. Und spannenderweise habe ich dort mit einem Praktikum angefangen. Das war so gewesen, nach der ganzen Schulzeit. Noch nicht so recht gewusst, in welche Richtung es gehen soll. Und ja, hat es mich zu einem Praktikum bewogen. Das ist ein kleines inhabergeführtes Unternehmen. Und vor allem im Softwarebereich tätig. CRM, ERP. Dort ein Praktikum dürfen machen und es hat mich dann gepackt und dort dann auch die Weiterbildung bzw. die Ausbildung gemacht als Mediamatiker. Ich glaube, du hast sogar auch die Ausbildung dürfen geniessen.
Genau, ich habe ein paar Mal müssen lachen, als ich deinen Werdegang gesehen habe, weil es hat noch ein paar Parallelen drin, muss man sagen. Komme ich dann nachher noch drauf? Ja.
Sehr spannend. Nein, also und dann die Lehre dürfen machen als Mediamatiker dort. Und ich weiss es gar nicht auswendig, aber ich sage jetzt mal, ich bin rund 10 oder 12 Jahre am Schluss bei der Performa gewesen. Viele Höchst gehabt. Gewisse Tipps, die natürlich auch dazugehören in einer Ausbildung, Weiterbildung und langjährigen Partnerschaft, ich sage jetzt mal geschäftlich. Aber es war eine sehr tolle Zeit gewesen. Ich schaue gerne zurück, viel gelernt. Ich sage jetzt auch mal, ich habe auch heute noch ganz viele Attribute, die ich von dort mitgenommen habe, die ich heute noch anwende. Weil, ich würde jetzt mal so sagen, es ist halt einfach vom Charakter her etwas Inhaber geführt, wieder ein bisschen anders geführt als in einem grossen Unternehmen. Und das sind gewisse Werte, die man mitbekommt. Und die lebe ich auch heute noch. Und ich schaue gerne zurück. Sagen aber auch, es ist wichtig, dass man sich irgendeinmal löst, einen Schritt weiter geht. Aber das ist etwas, wo mich doch 10, 12 Jahre begleitet hat.
Ist eigentlich noch speziell, oder? Eigentlich in diesen jungen Jahren eben Praktikum, die Lehre dort. Eben, du hast gesagt, die Weiterbildung ist, glaube ich, auch während dieser Zeit gewesen, oder? Du hast die Wirtschaftsinformatiker noch gemacht, oder? Der HSLU, glaube
ich. Ja, genau. Eine sehr intensive Zeit. Ich habe de facto vertraglich 80% gearbeitet und ich sage immer nebenbei, aber eigentlich ist es ja auch eine Haupttätigkeit, eben Studium noch gemacht. Wenn man da wirklich hinter die Fassade geschaut hat, sind es mehr als 80%, die man gearbeitet hat und dann noch Weiterbildung. Nichtsdestotrotz, ich würde es, glaube ich, wieder so machen, weil man hat sehr viel können adaptieren im Studium auch. Oder auch auf die andere Seite, Sachen, die du im Studium mitgenommen hast, hast du im Berufsleben adaptieren können.
Ja.
Sehr intensive Zeit, aber will sie nicht missen.
Das glaube ich auch. Das ist die zweite Parallele als Wirtschaftsinformatiker, habe ich das auch dürfen so machen und würde auch sagen, dass das Berufsbegleitende sehr spannend ist. Ich könnte es mir jetzt nicht vorstellen, das Vollzeit zu machen, wie du gesagt hast. Eben, man kann dann das relativ nah vielleicht auch gerade mal ausprobieren, eben gewisse Methodiken, Problemstellungen vielleicht gerade mal so angehen. Das finde ich auch sehr, sehr, sehr guten Ansatz, genau. Wie hast du die Zeit erlebt? Eben, ich meine, eben wie du gesagt hast, Praktika, dann Lehre, nachher RD gearbeitet. Wie war die Zeit für dich gewesen? Eben, ich meine, es ist eine lange Zeit in diesen jungen Jahren. Und ja, wie ist mir aus dem herausgekommen, dass du mal der Praktikant oder der Lehrling gewesen bist? Ist das gut gegangen?
Ja, das muss ich den Kollegen von der Performa sehr hoch anrechnen. Oder? Das ist eigentlich nie ein Thema gewesen, dass man sich noch als Praktikant oder Lernender gefühlt hat. Ich denke auch, wie ich gesagt habe, das Inhaber geführte Unternehmen hat halt auch so gelebt. Oder? Man hat nicht einen Lernenden haben und dann noch weiterhin als Lernenden behalten, sondern man ist ins wahre Leben raus, sage ich immer, man ist in die Projekte raus und hat dort auch die volle Verantwortung dürfen geniessen.
Ja.
Was natürlich auch sehr lehrreich ist.
Ja.
Man hat auch mal einen Fehler gemacht, das gehört halt auch dazu im Berufsleben und sind sie einem beigestanden und geholfen. Und so ist man wirklich relativ rasch, ich sage immer noch, den Schupf ins kalte Wasser, den hat man extrem früh bekommen. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, weil das ist das, was einem auch hilft, dass man heute dort ist, wo man jetzt steht.
Oder? Ja.
Weil man sich halt auch selber müssen, es klingt jetzt so hart, ich sage jetzt durchkämpfen, aber man hat sich selber durch die Disziplinen durchgerungen und ist selber dort hingekommen. Und das habe ich sehr geschätzt. Und das ist auch, wie du jetzt sagst, man hätte gar nicht mehr die Visitenkarte Praktikant oder Lernende gehabt, man ist relativ rasch halt in diesen Projekten war, hat die Verantwortung wahrnehmen. Man hat sie auch wahrgenommen. Das ist natürlich auch immer typenabhängig.
Das ist vielleicht auch ein bisschen von der Grösse her vom Unternehmen geschuldet. Oder? Also, du hast gesagt, absolut, es war ein kleineres Unternehmen gewesen, oder von der Grösse her. Was heisst das so? 10, 15, 20? Oder?
Ja, ich mag mich erinnern, als ich gestartet bin, waren wir glaube ich, rund 8 umeinander.
Ja.
Da hat es aber ein sehr grosses Wachstum gegeben. Da ist man so die 20, 25 bis an die Grenze gekommen.
Ja.
Ich muss fairerweise sagen, ich habe jetzt nicht mehr geschaut, wo sie heute stehen.
Ja, klar.
Aber ich kann mir vorstellen, dass sie entweder noch weiter gewachsen sind oder halt wieder eine Konsolidierung gegeben hat und nicht mehr ganz so gross sind.
Ja, ja.
Aber es war spannend gewesen, oder? Man hat ein ganzes Wachstum auch dürfen miterleben. Und das hat man natürlich auch mitprägt, sage ich jetzt einmal.
Glaube
ich. Dass man halt das Unternehmen von Grund auf kennt hat über all die Jahre.
Sicher, ja. Und eben deine Aufgabe dort war eigentlich Projektleiter, Consultant. Und eigentlich am Schluss bist ja du eigentlich noch einmal als Product Manager ist dort noch gewesen, oder?
Ja, genau, es ist eben ein kleines Unternehmen.
Ja.
Und muss immer so sehen, dann hat man einfach mehrere Hüte an.
Natürlich.
Und das macht es auch sehr spannend, oder? Da ist man von Projektleitung über Sales Case, die man da betreut hat. Und durch das, dass man auch ein eigenes ERP hat, hat man auch eine gewisse Produktverantwortung gehabt. Und dort habe ich mich dürfen, auch im Produktmanagement, beziehungsweise als Product Owner, Product Manager, parallel zu dem Projekt, natürlich auch noch um die Software kümmern. Und spannenderweise ist auch eine Entwicklungsfirma hier in Luzern, gerade einer der uns, wie wir so schön gesagt haben, wo die Software dann effektiv auch entwickelt hat und Recht hat aber die Performance von dieser Software.
Okay, okay. Ich habe mir dann aufgeschrieben, du hast ja dann noch ein paar andere Orte gesehen, die aber thematisch eigentlich auch immer relativ nahe an dem gewesen sind, oder wenn ich das so von der Aussenwahrnehmung richtig gesehen habe, oder? Also, meistens in dem Bereich Consultant gewesen bist, du bist bei der Sage mal gewesen, du bist, wenn ich es noch richtig könnte, gewachsen.
Das ist Dampa und Partner,
das hat sich geheißen damals.
Das war ein kurzer Exkurs gewesen.
Ja, genau. Ja, willst du zu diesen anderen Exkursen eben noch ein, oder eben zu diesen Ausflügen auch noch etwas erzählen?
Ja, sehr gerne. Wie gesagt, sehr lang bei der Performa gsi, ja, und dann gefunden, so, jetzt tun wir uns abnabeln, mal etwas anderes,
ja,
sehen.
Ja.
Wieder zu den Stampbaum Partners, das ist auch ein inhabergeführtes Unternehmen.
Ja, ja.
Und dort hat es dann aber nicht so gegeben mit dem Projekt, habe mich dann nicht so herausgefordert gefühlt. Ja. Das war mehr Betriebsaufgabe gewesen, mhm, und das habe ich dann schon in der Probezeit gesehen. Und dann,
ja,
habe ich das sehr offen auch angesprochen, mhm, und bin ich auch auf grosses Verständnis gestoßen, das war noch schön gewesen, oder? Und dann habe ich gesagt, ich will mich neu orientieren.
Ja.
Und aus dieser Neuorientierung bin ich dann weiterhin im ERP-Business geblieben, das war dann bei der Sage gewesen,
ja,
vor allem im HR-Umfeld,
mhm,
der HR-Software. Und dort bin ich dann auch nicht wahnsinnig lang gewesen, es sind, glaube ich, total 11 Monate gewesen. Mhm. Und jetzt kommt es, oder? 11 Monate dort drin gewesen. Und ja, hat mir Heimweh bekommen.
Ja.
Und dem Gespräch mit den ehemaligen Kollegen von der Performa hat sie mich dann wieder zurückgezogen.
Ja.
Haben sie mich angefragt, ob ich nicht auch wieder rein würde starten. Und ja, so hat man sich dann wieder gefunden. Und dann sind es, glaube ich, noch 3 Jahre gewesen, wo, mhm, ich dann noch eine Retour bin zu der Performa. Auch sehr gute, sehr intensive Zeit gehabt.
Ja.
Und nach diesen 3 Jahren habe ich dann aber gefunden, so jetzt definitiv etwas anderes gesehen.
Ja.
Und bei der, spannend, du gehörst ein bisschen raus, oder? Ich bin immer ein bisschen inhabergeführter Unternehmer, okay, und bin dann von dort zu der Screenfood.
Ja.
Und das war dann wirklich ein Paradigmawechsel gewesen, weil vorher ist es immer rund um ERP-Software gegangen.
Ja.
Sei es Finanz, Buchhaltung, Lohnmanagement oder ERP gesamtheitlich, mhm, wie wir es bei der Performa hatten, Dienstleistermanagement, Verbandsmanagement. Bin ich da über in Agentur.
Ja.
Ist aber auch eine sehr spannende Zeit gewesen. Wir hatten grosse Kunden gehabt, wie eine Post, wie ein Mobiliar, wie eine Migros.
Mhm.
Und haben das auch dort sehr intensive Digital Signage Projekte gemacht gehabt und auch Customer Experience Projekte.
Ja.
Das ist so ein bisschen eine andere Welt aufgegangen, oder? Ein bisschen weg vom reinen ERP-Business hin, viel mehr auf Customer Experience, die ganze Stories hinten ab, und auch UX, wo ich dort viele Berührungspunkte hatte. Einfach weil Digital Signage eine andere Welt, das war nicht mehr ganz so prozesslastig, ja, sondern, ja, es ist ums Erleben gegangen.
Ja. Ja.
Das hat es aber auch sehr spannend gemacht, dass man auch mal die Aspekte gesehen hat und nicht einfach nur immer, ich sage halt immer, so die klassischen prozessgetriebenen Themen.
Ja, klar. Aber ich habe so spannend gefunden, ich war auch schon auf der Webseite und habe auch angeschaut, was Screenfood dort auch aktuell noch anbietet. Das sind ja auch viele so Informationspanel oder wie Schaufenster dargestellt werden oder Informationen in Shops auch dargestellt werden. Ihr seid in dem Fall dort auch dann noch weitergegangen, oder? Nicht, dass jemand gesagt hat, ja, wir brauchen die Informationen, sondern vielleicht eben, wenn du von Customer Journey redest, dass man auch, wie bringt man denn die vielleicht auf die Webseite oder Landingpage, oder ist das auch so ein Teil davon in dem Fall gewesen?
Absolut, also ist ja noch spannend, oder? Mit Digital Signage sehr oft nur mit digitalen Bildern,
ja,
gleichen. Und Screenfood hat dort eine sehr spannende Philosophie auch gehabt, oder? Man hat immer gesagt, wir wollen das leben, wir wollen Signage leben, und es ist weitergegangen als einfach nur eine Schaufensterwerbung.
Mhm.
Sonst war eine ganze Journey dahinter gewesen. Also wir hatten auch ein Team dahinter gehabt, das gesagt hat, es geht nicht nur um irgendeine Werbung auf den Bildschirm bringen, sondern, ja, wir wollen ein gesamtheitliches Erlebnis schaffen, wir wollen eine Closed Loop schaffen,
mhm,
dass sich Begeisterung kann auslösen kann.
Ja.
Und in den verschiedenen Projekten, die wir hatten, klar, man sieht halt vor allem die Schaufensterprojekte, oder?
Ja. Ja.
Aber hinten ab haben wir auch mit Sensoren geschaffen, mhm, und hinten ab ganze Customer Journeys definiert, wo,
ja,
nachher eigentlich den User begleitet, obwohl er das gar nicht merkt, oder?
Ja,
klar. Und das war sehr spannend gewesen, weil dort hat man so ein bisschen die IT-Welt mit der Marketing-Welt zusammengebracht.
Mhm. Oder? Ich finde es eben noch spannend, dass so ein bisschen der Medienbruch ist ja eine von den grösseren Herausforderungen, und das ist ja dann eigentlich, der Medienbruch ist ja dann wirklich etwas in der physischen Welt, wo jemand muss höchstwahrscheinlich oder oft in die digitale Welt bringen oder andersrum. Das ist immer, finde ich, eine rechte Herausforderung eigentlich. Und ja, also sicher sehr spannend, ja.
Ja, nein, also ich kann es auch jedem nur empfehlen, mal hinter die Fassade, ja, zu schauen, oder, ja, was hinter so einem Projekt ist. Weil was dort auch noch spannend ist, da kommen noch weitere Disziplinen dazu.
Mhm.
Weil wir kennen klassisch, oder, sei es ein Marketingprojekt oder sei es ein IT-Projekt.
Mhm.
Was jetzt so bei Signage-Projekten noch dazukommt, ist die ganze Bauthematik. Oder? Bist,
ja,
du plötzlich,
ja,
noch in einem Immobilienprojekt gewesen, weil,
ja,
du in der Migros von A bis Z wirst sagen, wo sind die Anschlüsse,
ja,
wo, ja, eben von Strom, Internet, ja, alles im Bauprojekt innen noch müssen mitgeben.
Ja. Das glaube ich, sehr spannend.
Eine andere Thematik.
Ja. Also finde ich auch gut. Ich glaube, sonst wärst du wahrscheinlich auch nicht so lange da gewesen, wenn es jetzt nur gewesen wäre, komm, wir machen ein schönes Bild ins Schaufenster, dass Ja, ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch nicht nachhaltig, wenn man das so würde machen, weil man muss ja auch ein Ziel verfolgen, wenn man irgendwie Werbung macht, weil es kostet ja auch Geld. Also muss man auch irgendwie ein Ziel verfolgen und das auch messen. Und
absolut. Und ja, das ist eben noch der Clou dahinter. Oder? Mhm. Es ist nicht einfach nur ein Bild aufschalten, sondern ja, im Hintergrund hast du ganze CMS gehabt, die miteinander geschwätzt haben, die auch Logiker gewesen sind, bis auch Predictive Marketing Sachen, ja, oder? Ja. Wo man Prognosen gemacht hat. Mhm. Und etwas, was ich nie vergesse, das war vom Inhaber, der hat immer gesagt, sein Hauptziel ist eigentlich, den Food Waste zu reduzieren. Sprich, innerhalb von einer Migros hat er können, wie die Werbung so schalten, ich sage jetzt wieder Werbung, aber eigentlich ist es einfach die Aktionen so schalten, dass wenn wir sehen, hey, wir haben in dieser Filiale viel zu viel Erdbeere, anstatt dass wir die fortschießt, dass sie die Möglichkeit haben, zu sagen, Erdbeere sind ab heute 50%.
Ja.
Also jetzt, dass man den nachhaltigen Aspekt hinten ab oder nicht einfach ein reines IT-Projekt, sondern man hat dort ganz viele Visionen und Überlegungen gehabt, wieso dass man das so selber macht.
Ja, das ist sehr spannend. Hängt jetzt trotzdem noch einmal ein, so hardwaremässig, habt ihr dort mit jemandem zusammengeschafft oder habt ihr dort einfach, oder habt ihr da auch gewisse Sachen selber sogar noch
gemacht? Es war ein klassisches GU gewesen, wenn du so willst. Oder? Man hat dort die GU-Projekte gemacht und hat natürlich hardware-technisch auch mit ganz vielen Playern zusammengeschafft. Man hat so seine bevorzugten Kollegen gehabt, das kennt man einfach, oder mit denen gewusst, läuft es gut. Da hat man auch gerne mit denen zusammengeschafft. Aber man hat wie ein Netzwerk gebildet und als Generalunternehmen ist dann auch die ganze Hardware-Thematik auch in unserem Auftrag gewesen.
Okay.
Ja, du siehst, jetzt sind wirklich so neue Paradigmen dazugekommen. Nicht einfach nur Software, sondern du hast plötzlich über Hardware geredet, auch über den Content, über den Inhalt. Und das ist schon sehr spannend.
Ja, das glaube ich. Ja, und du bist ja dort, eben etwa 3 Jahre bist du dort gewesen und dann hast du gewechselt und das ist schon die Stelle, wo du heute noch tätig bist. Aber dort noch in einer anderen Rolle, oder? Also du hast eigentlich angefangen als Product Owner für Schaden und Leistung.
Korrekt.
Willst du dir darüber erzählen, was der Product Owner für Schaden und Leistung macht? Oder vielleicht auch, was Adcubum macht, vielleicht zum so anfangen, weil sonst sind wir vielleicht fast zu tief im Detail.
Ja, komm, das ist doch gut. Der Kreisschliess ist noch spannend. Adcubum selber wird wahrscheinlich nicht jedem gerade ein Begriff sein.
Ja.
Nur wird fast jeder oder sicher jeder zweite Schweizer, Schweizerin wird Kontakt in direkter Form mit Adcubum haben. Weil Adcubum ist das Unternehmen, wo Krankenversicherer und Unfallversicherer ihre ERP oder ihr ERP herstellt. Also mit Adcubum Sirius ist das eigentlich die Standardsoftware von der Krankenversicherer und von der Unfallversicherer.
Ja.
Sprich, wenn du deine Krankenkasse bei einer Helsana, bei einer Swica hast, dann läuft im Hintergrund Adcubum Sirius.
Ja, ja.
Und wenn wir jetzt so den Shift machen, Richtung Schadenleistung, die du vorher erwähnt hast, ist es so, dass wir dort zu Luzern ja einen grossen Unfallversicherer haben. Und im Schadenleistungsumfeld, jetzt, wo wir bei Adcubum, der Job bei Adcubum, ist es so gewesen, dass wir auf verschiedene Teams aufgeteilt sind und Schadenleistung 2 ist in Luzern daheim und hat vor allem Zuwa betreut.
Ja.
Sprich, alle Kernprozesse rund um die Leistungsabwicklung, die Schadenabwicklung ist in diesem Kernprozess vom Product Owner. Also beziehungsweise ist in der Aufgabe vom Product Owner Schadenleistung gewesen.
Ja. Ich komme dann nachher noch ein bisschen, wie ihr organisiert sind, weil dort habe ich auch schon mit euch kennenlernen, wie ihr aufgestellt sind, und ich auch noch nicht kennt habe vorher, wie die Organisation ist. Ich werde aber noch rasch bleiben bei der Firma selber. Wie viele Mitarbeiter sind ihr und wo sind ihr tätig? Aber du hast gesagt, Kunden sind eigentlich so ein klares Segment eigentlich mit Krankenversicherer, also praktisch alle, und eben Sachversicherer auch.
Genau. Also, du musst die Frage noch einmal wiederholen, sorry.
Wie viele Leute sind ihr eigentlich und wo sind ihr so tätig?
Genau. Ja. Also mittlerweile würde ich sagen, ich weiss es nicht auswendig, aber rund 380 FT, hat er jetzt gesagt.
Ja.
Und das verteilt auf, glaube ich, 8 Standorte. Also wir haben in der Schweiz den Hauptsitz in St. Gallen, wir haben das Büro Wallisellen, das Büro Luzern, das Büro Solothurn, dann in Deutschland Düsseldorf, Hamburg, weiss ich gerade auswendig, und Stuttgart. Mhm. Und dann haben wir noch Zagreb,
wo
wir auch noch arbeiten. Ja. Mit einem Partner, mit der Capgemini, arbeiten wir noch in Polen.
Ja.
Also das sind so die Standorte und auf die FTs, auf die 380 plus minus verteilt. Mhm. Und der Hauptfokus ist grundsätzlich Krankenversicherungsgeschäft Schweiz.
Mhm.
Sie.
Okay.
Dort, wo wir mal das Kubum aufgebaut hat und wo man lang unterwegs war. Kranken- und Unfallversicherung. Und seit ein paar Jahren zusätzlich im Sachversicherungsbereich.
Ja.
Also da hat man sehr stark investiert und ist immer noch dran. Und baut natürlich auch dort die Software oder unsere Plattform massiv aus.
Ja.
Jetzt sind wir vor allem mit dem Projekt WV, also die Württembergische Versicherung, unterwegs, wo wir zusammen die Suite um die Sachversicherung ausbauen. Ist jetzt nicht in meinem Funktionsumfang oder meinem Umfang, aber so für das Kubum noch sehr wichtig, oder, dass wir einerseits unsere Bestandeskunden im Schweizer Markt haben und natürlich jetzt mit der Sachversicherung auch noch den ganzen Dachmarkt zusätzlich können in Zukunft abdecken.
Ja, ja. Im Krankenversicherungsbereich bleiben wir aber Schweiz fokussiert? Oder,
Das ist immer eine gute Frage. Der Hauptfokus wird weiterhin in der Schweiz liegen. Wir haben aber auch Lösungen gemacht, weil es ein sehr flexibles und parametrierbares System ist, hat man auch schon im deutschen Markt gewisse Lösungen. Im Tierversicherungsbereich zum Beispiel.
Spannend.
Mit den Uelzener ist das.
Okay, okay.
Aber der Hauptfokus ist, wie gesagt, oder Krankenversicherung, Unfallversicherung in der Schweiz jetzt einmal.
Ja.
Sachversicherung, der Aufbau mit Deutschland. Und da wird man dann auch probieren, natürlich auch weitere Kunden in der Schweiz zu gewinnen. Und nichtsdestotrotz natürlich Krankenversicherung Deutschland, Österreich wird man auch immer im Fokus behalten. Aber jetzt natürlich auf der kurzfristigen Achs werden wir vor allem die Sachversicherung wollen.
Ja, ja.
Live bringen.
Denn ihr habt ja, also euch ein Angebot, das ihr habt, das beinhaltet ja sehr viele Module, oder? Also ihr bietet ja eigentlich, also es hat Module irgendwie eben für Claims, also für Schaden, wo wir vorher kurz gesagt haben, aber ihr habt auch ein Partnermanagement, also für die Verwaltung der Kunden, ihr habt eine Tarifierung, Inexcasso. Ist das dann auch so modular aufgebaut, dass man kann sagen, ja, man nimmt von euch einfach das Inexcasso, ich weiß nicht, ob das Sinn macht ohne ein Partnermanagement, wahrscheinlich nicht, aber ist das so oder ist es eigentlich eine gesamtheitliche Lösung, weil du hast vorher ein bisschen von Parametrierungen geredet.
Also grundsätzlich kannst du einzelne Module verwenden, grundsätzlich. Jetzt ist es so, dass wir vor allem im alten technologischen oder das klingt jetzt immer so hart, wenn man von Alter redet, sagen wir von klassischen technologischen Stack redet, oder? Es ist schon so, dass es ein Monolith ist, aber du kannst Modul für Modul lizenzieren und auch aktivieren.
Okay. Ja.
Und natürlich jetzt auf dem neuen Tech-Stack, den wir aufbauen, probiert man natürlich auch gerade die Software-Schnipsel so zu haben, dass sie sehr modular sind und so können zusammengesteckt werden. Aber, du hast es richtig gesagt, es macht natürlich bei gewissen Sachen nicht Sinn, wenn man nur einen Teil von einem Modul einsetzen. Jetzt, wenn wir geschwind auf die andere Seite gehen, ist natürlich unser Ziel, dass natürlich ein Kunde möglichst die gesamte Wertschöpfungskette dann auch über unsere Software abdecken.
Ja, klar.
Aber wir haben auch vereinzelte Kunden, die nur gewisse Module einsetzen, die auch Eigenlösungen haben und die miteinander interagieren. Aber grundsätzlich ist natürlich beides möglich. Und wie es fast logisch ist, oder haben wir das Ziel, dass möglichst unsere Plattform oder alle unsere Module beim Kunden zum Einsatz kommen.
Ja, ja. Ich denke mal, wenn du vorher gesagt hast, wer als deine Kunden, also wer eure Kunden sind, ist das natürlich auch ein rechter Vorteil, oder? Wir sind sozusagen fast ein Quasi-Standard in diesen Bereichen, oder? In diesen Branchen, oder?
Ja, glücklicherweise für uns, ja. Mhm. Wir dürfen sagen, wir haben von den grossen Kranken- und Unfallversicherern fast alle. Ja. Es fehlt eben noch einen in Luzern, wo wir sehr gerne mal gewinnen. Du weißt, von wem ich rede.
Ich weiss, von wem du redest, genau.
Hoffentlich hören ganz viel den Podcast.
Ich weiss, es hören ein paar zu.
Das ist kein Sales-Betrieb. Aber es ist natürlich so, dass wir jetzt Luzern noch grossen haben, die uns fehlt.
Klar.
Und auch noch einen weiteren grossen, wo wir gerne, oder zwei weitere grosse in der Schweiz, die wir gerne noch gewinnen.
Mhm. Was ist dort der Vorteil? Ich glaube, untereinander interagieren sie jetzt ja dann wenig, aber ihr habt natürlich den Vorteil, dass ihr Schnittstellen zu Drittparteien eigentlich hättet, die wahrscheinlich dann einfach, wo ihr mehrfach könnt verwenden und vielleicht eben noch parametrisieren müsst, oder? Das ist wahrscheinlich ein grosser Vorteil für beide Seiten eigentlich, oder?
Oh, wie man so schön sagt, oder der Vorteil, wo der Standardsoftware soll sich nachher dort aufzeigen, dass wir einen Standard entwickeln und noch eigentlich können skalieren und multiplizieren.
Ja.
Das ist immer der theoretische Aspekt. In der Praxis sieht es ja nicht immer so aus, aber doch kann man einen grossen Teil sich natürlich nachher teilen, gerade wenn man von Wartungskosten und Investitionskosten redet.
Ja, ja.
Und was jetzt bei uns sehr aktuell ist, oder? Man hört es überall, man liest es überall in den Medien, das Thema Digitalisierung.
Ja.
Und das ist auch bei uns ein riesen Thema und wir haben jetzt ganz viele Produkte in die Richtung designt und aber auch schon umgesetzt, dass wir natürlich Dunkelverarbeitungsquoten sehr hoch haben.
Ja.
abdecken. Ja. Plus auch, wie du vorher gesagt hast, die Integrationsmechanismen. Mhm. Also wir sehen uns ganz klar nicht mehr als Ego-System, ja, sondern sagen, wir sind Teil von einem Ökosystem. Und klar, das Ökosystem innerhalb von der Krankenversicherung oder von der Unfallversicherung ist natürlich gross um Adcubum Syrius. So. Klar, ja. Aber nichtsdestotrotz sagen wir, es gibt ganz viele Aspekte, wo wir einfach können interagieren, kommunizieren und das auch integrieren.
Oder? Ja.
Und das ist das Thema, das sehr aktuell ist. Das beschäftigt mich jetzt als Produktmanager auch sehr stark, oder? Ja. Die ganzen Ökosystembewegungen auch zu unserer Plattform hineinzubringen. Und wie ich vorher gesagt habe, das ist noch wichtig, der Paradigmenwechsel weg von einem Ego-System, also alles muss in Adcubum Syrius sein, hinzu. Ja. Wir spielen irgendein Lego.
Ja.
Ich habe als Kind schon gerne Lego gespielt. Das jetzt auch als Erwachsener durch,
ja,
oder?
Ja, genau.
Dass
genau
wir natürlich auch softwaretechnisch da können schauen können, dass wir die Sachen zusammenhängen können.
Seht ihr als Anbieter nur den Vorteil oder seht das auch eure Kunden? Weil, also, weißt, ich frage jetzt so aus dem Grund, es sind ja immer noch Konkurrenten auf dem Markt und du hast vorher das Wort Dunkelverarbeitung angesprochen gehabt und ich glaube, jeder, der schon in so einem Bereich geschafft hat, in einer grösseren Unternehmung, kennt das Wort Dunkelverarbeitung, weil das einfach sehr wichtig ist, halt von so Sachen, die immer wiederholend sind. Aber Dunkelverarbeitung ist ja trotzdem sehr, sehr individuell aufs Unternehmen, oder? Und wahrscheinlich nicht einfach als Schablone drüber zu legen. Wie offen sind so Kunden, um zu sagen, hey, komm, wir haben vielleicht, weiß auch nicht, gibt es vielleicht einen Standard sogar für gewisse Sachen, oder schaut ihr trotzdem schon jeder für sich, als Dunkelverarbeitung kann funktionieren?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Sehr spannend auch, wenn wir in den Gesprächen mit den Kunden sind, oder? Es wird immer gesagt, wir wollen möglichst hohe Dunkelverarbeitung. Mhm. Hintergrund, oder? Wir wollen natürlich eine Kosteneffizienz bekommen. Ja. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, oder? Wir wollen eine vereinheitliche Homogenisierung auch von Prozessen und auch von Interaktionen mit unserem System bekommen.
Ja.
Und was unser Ziel dahinter ist, dass wir zumindest das Werkzeug zur Verfügung stellen, dass man das erreichen kann.
Ja.
Wie hoch der Grad nachher soll sein, da lassen wir auch gewissen Spielraum mit der Parametrierung, oder mit Einstellungen, die man machen kann, damit ein gewisser Kunde eine höhere Dunkelverarbeitungsquote bekommen kann. Ein anderer sagt, ich will aus Kontrollgründen mehr aussteuern, ich will noch mehr beim Sachbearbeiten haben, kann aber auch wieder eine Customer Journey Thematik
sein. Ja, also, genau.
Ich will, dass da bei diesem Prozessschritt einfach immer ein Kontakt zum Endkunden stattfindet.
Ja.
Das sind Philosophiefragen.
Genau.
Und wir probieren das halt auch beim Standard dabei, das zu ermöglichen. Und das ist jetzt der Vorteil von einem Standard, dass wir die Möglichkeit haben zu sagen, das kann man einstellen.
Ja.
Geht man Weg A oder Weg B. Ist nicht immer einfach.
Klar, klar, klar. Seht ihr euch als technischen Enabler für das oder auch oder und in der Beratung innen, oder? Weil, ich meine, ihr seht so tief in gewisse Projekte wahrscheinlich rein und wisst, hey, das könnte man vielleicht besser machen, weil euer Konkurrent macht das so und so. Wie versteht ihr euch?
Ich glaube, wir sind wieder zwischen, wir sind beides. Ich sage immer, wir sind nicht Experten auf dem Versicherungsmarkt.
Ja.
Für das sind wir schlichtweg zu wenig nah dran.
Mhm.
Wir verstehen den Prozess, wir verstehen die Thematik, aber nichtsdestotrotz, die Experten sind immer die Kunden, die es am Schluss auch anwenden.
Ja.
Und wir sind wie der Übersetzer am Schluss, oder?
Ja.
Das heisst, wir verstehen die Problematik, wir nehmen es auf und können dann, wie du vorher gesagt hast, enablen.
Ja.
Oder wir können sagen, hey, da können wir noch eine höhere Quote erreichen, oder das wäre doch noch etwas.
Mhm.
Aber getrieben werden wir ganz klar von den Marktanforderungen, von den Kundenanforderungen. Was wir nicht vergessen dürfen, ist nicht zu unterschätzen, auf unserem Markt sind natürlich auch die regulatorischen Themen.
Ja,
also
ja,
da werden wir ganz klar getrieben davon.
Mhm,
wir probieren uns natürlich als Enabler auch aufzustellen. Oder? Wir wollen wie sagen, wir sind nicht einfach ein Softwarelieferant oder ein Softwarehersteller, sondern wir wollen uns als Partner und Vertrauenspersonen positionieren. Oder? Dass wir sehr nah sein können und auch gemeinsam auch eine Produktstrategie mit unseren Kunden erarbeiten.
Ja.
Dass es nicht einfach nur ist, wir liefern, was ihr braucht, sondern dass wir eine gemeinsame Vision haben.
Ja.
Und was sehr spannend ist, oder? Oftmals hat man das Gefühl, jede Krankenversicherung funktioniert separat.
Mhm.
Und das mag schon so sein. Aber wenn man dann nachher auf den Gesamtprozess schaut, sieht man, dass die eigentlich sehr nah beieinander sind.
Ja. Ja.
Das ist unsere Aufgabe als Standardsoftwarehersteller, den gemeinsamen Nenner, den Standard hineinzubringen, aber die Möglichkeiten zu schaffen, dass sie ihre individuellen Themen noch können, entsprechend dazu tun.
Ja, also sehr spannend. Ja. Ich glaube, noch ein gutes Stichwort war mit dem, dass ihr auch Partner sein wollt, oder von Versicherungen. Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, gewisse Versicherer haben halt einfach auch gewisse Kapazitäten oder Know-how im Technischen nicht, die ihr habt. Und da gibt es ja immer wieder ein bisschen die Diskussionen, sehr spannende Projekte, zum Beispiel im Fraud Detection, zum Beispiel, wo ihr selber wahrscheinlich nicht eine komplette Lösung Fraud Detection könntet aufbauen könnt, weil ihr wahrscheinlich Daten nicht habt und je nachdem eine Versicherung nicht aufbauen kann, weil es technische Know-how gibt. Sind so etwas auch Sachen, wo ihr sagt, das sind sehr spannende Ansätze, oder?
Ja, du weißt schon fast mein Backlog in dem Fall. Nein, das ist das Thema. Fraud Detection ist sehr ein aktuelles ja, okay. Thema auch. Und wie du sagst, oder, das sind so mehrere Themen, die da zusammenkommen. Das eine ist, wie kann man es umsetzen?
Ja.
Und das andere ist aber, woher holt man die Daten? Und Fraud Detection funktioniert nun mal einfach vor allem mit den Daten.
Genau.
Und wie du vorher gesagt hast, wir dürfen die Daten gar nicht haben.
Ja.
Das ist auch firmatechnisch.
Ja.
Aber wir sind mit unseren Kunden im Gespräch. Wir sind aber auch zum Beispiel mit den Hochschulen im Gespräch, dass man da gemeinsam einen Aufschlag hat und sagt, das ist ein Thema, das man angehen will. Wie beschäftigt euch das? Mhm. Und dass wir es so können. Da kommt jetzt eben genau der Gedanke, dass die Plattformstrategie reinkommt.
Ja.
Und das gleiche Thema, du hast jetzt Fraud erwähnt, es gibt noch ein anderes Thema, das in aller Munde ist, das ist AI, künstliche Intelligenz. Mhm. Auch dort arbeiten wir mit Partnern zusammen.
Ja.
Also jetzt sind wir auch ganz aktuell zum Beispiel, gerade so im Claims-Umfeld sind wir mit einem Partner unterwegs und schauen verschiedene Use Cases an, präsentieren das auch unseren Kunden und tun dort dann eben unser Ökosystem das erweitern, indem wir sagen, wir arbeiten da mit Partnern zusammen und mit den Kunden.
Ja.
Dann im Dreiecksgespann können wir entsprechend eine gute Lösung bieten.
Wie weit oder wie nah an Kunden kommt ihr? Oder ist das sehr unterschiedlich? Also weißt du, du hast jetzt eben gesagt, eben Schaden. Jetzt ist ein gutes Beispiel. Als Krankenversicherer, man kommt eine Rechnung über, kann das, glaube bei fast allen Krankenversicherern scannen. Und dann geht das ins Backend rein von der Versicherung. Eben in den meisten Fällen wahrscheinlich in Sirius rein. Gibt es denn schon eine Scan-Software von Sirius? Oder sagen ihr, nein, dort lassen wir die Hände davon, weil dort gibt es vielleicht andere Anbieter auf dem Markt? Oder ist das etwas, wo ihr sagt, ja, wir versuchen schon immer näher auch an Kunden zu kommen? Oder ja, was ist da so ein bisschen eure Strategie?
Ich würde jetzt behaupten, früher wären wir eher die gewesen, die gesagt haben, wir machen das auch noch selber. Mhm. Mittlerweile sehen wir, wir haben in unserer Kernapplikation und unserem Portfolio so viele Themen, die wir noch dürfen machen und sollten machen, dass wir die ganz bewusst sagen, da schaffen wir mit Partnern zusammen.
Ja.
Und wir sind gleich sehr nah beim Kunden, weil unser Ziel ist eigentlich, dass wir die Bedürfnisse von unseren Kunden in- und auswendig kennen. Mhm. Oder? Und am Schluss wollen wir auch sehr nah mit den Menschen zusammenarbeiten. Mhm. Klar, wir sind ein Technologieunternehmen, wenn man so will. Aber nichtsdestotrotz, am Schluss zählt der Mensch. Wir machen es ja auch für Menschen.
Genau.
Wir probieren das nah beim Kunden zu bleiben und zu sein. Aber zum konkret deine Frage beantworten, jetzt gerade in dem Beispiel, das du genannt hast, schauen wir, dass wir dort mit einem Partner zusammenarbeiten. Und meistens hat der Kunde schon einen.
Ja, eben das, ja, genau. Ja, ja sicher. Also ich finde es ja auch gut, oder? Das ganze Partnering. Eben, manchmal hat man Angst, man gibt irgendetwas ab, aber manchmal muss man dann sagen, du, schau, um das zu entwickeln, was jetzt da auf dem Markt zum Beispiel gerade sehr gut performt, da ist auch sehr viel Arbeit drin. Lohnt sich vielleicht auch gar nicht, zum Nachbauen, sondern vielleicht einfach die beste Schnittstelle dazu zu bauen und dann hat man ein bisschen etwas am Schluss davon, oder?
Genau, und wir dürfen nicht vergessen, wir haben auch die ein oder andere Erfahrung gemacht,
wo
genau Produkte eigentlich entwählen in unserer Plattform oder in unserem Portfolio anbieten, wo ein bisschen weggegangen ist, also die klassische Frontstrategie, oder? Wo man zuerst überzeugt war, das können wir auch mit anbieten.
Ja.
Und haben dann einfach in der Praxis müssen die Erfahrung machen, dass die Kunden halt dort doch sehr individuell unterwegs sind und wahrscheinlich der Standard nicht 1:1 so abgedeckt werden. Also wir haben auch gewisse Erfahrungen gemacht
diesbezüglich.
Und darum gehen wir auch mehr Richtung Ökosystemgedanken und nicht überall alles selber wollen zu machen.
Ja, sehr spannend, ja. Ich habe vorhin noch angesprochen, als ich beim Product Owner hängen geblieben bin. Das ist ja dein Job gewesen, wo du eingestiegen bist. Und jetzt bist du der Product Manager. Willst du uns erklären, eben du hast gesagt, wir sind in Luzern ein Team, Schaden 2 hast du gesagt. Willst du dort kurz erklären, wie ihr so aufgestellt sind, organisatorisch, wie so Entscheidungen durchgehen, was ein Product Owner und was ein Product Manager ist?
Ja, kann ich sehr gerne schön erläutern. Also vielleicht ein kleiner Exkurs, oder? Da kommt man, glaube ich, rund 25 oder 28 Scrum-Teams. Mhm. Das ist schon mal spannend, oder? Die gewisse Dimension. Und du hast vorher ja gesagt, die verschiedenen Domänen. Mhm. Die sind eigentlich immer fachlich geschnitten. Du hast Schadenleistung, du hast Bestandsverwaltung, du hast Partnerie. Ich tue jetzt nicht alle aufzählen. Mhm. Und innerhalb von diesen Domänen sind die Scrum-Teams eigentlich sehr autonom organisiert. Mhm. Und das Scrum-Team hat entsprechend auch einen Product-Owner. Mhm. Und der Product-Owner ist wirklich im klassischen Sinn zuständig für den ganzen Scope, wo entsprechend in dem Team umgesetzt wird, auch für das Produkt oder die Produkte, die dann das Fachteam dort umsetzen.
Ja.
Und nicht hierarchisch, also nicht falsch verstehen, wenn ich das so sage, aber wie übergeordnet hast du ja den Produktmanager, wo die Produktvision, Produktstrategie und das Portfolio zusammenhalten.
Ja.
Und die arbeiten sehr eng bei uns zusammen. Oder?
Ja.
Ich sage auch immer, Produktmanager und der Product Owner sind nicht komplett verschiedene Rollen. Wenn du das Aufgabenportfolio anschaust, ist wirklich 60-70% ist fast deckungsgleich. Es kommt immer darauf an, mit was für Menschen arbeitest du zusammen. Mit jemandem bist du näher dran, mit jemand anderem gibst du ein bisschen mehr. Mhm. Also nicht gibst Freiheit, sondern der tut halt auch sehr viel selber machen, was dann in der Produktmanager-Aufgabe ist. Mhm. Und da sind wir als Adcubum auch sehr liberal aufgestellt, sage ich jetzt einmal. Und wenn man es ganz einfach formulieren will, ist der Product Owner der, der für das Tagesgeschäft zuständig ist. Ja. Und die kurzfristigen strategischen Themen, also mittelfristig, so 3 Monate. Mhm. Der Product Manager tut bei uns 6 Monate plus verantworten und auch die Gesamtproduktstrategie und auch wie dann das Portfolio sich zusammenhebt und zusammenfügt. Oder?
Ja.
Und hat wahrscheinlich ein bisschen die breiteren Aufgaben auch, oder? Weil der Product Owner hat es ist nicht nur ein Produkt, das ist noch wichtig, aber hat vor allem eine Sparte oder eine Domäne, die er verantwortet.
Mhm.
Und der Produktmanager hat dann halt 2 bis 3 bis 4 bis 5.
Ja.
Und tut das zusammenheben.
Und der Produktmanager hat immer 1:1 Beziehung zu einem Product Owner oder kann ein Product Manager mehrere Product Owner und durch das mehrere Teams haben? Oder ist das
ja, der Product Manager bei uns hat keine Teams in dem Sinn,
ja,
aber
ja,
hat natürlich die fachliche Führung von dem Product Owner.
Okay.
Jetzt bei uns, bei Adcubum, ist es eigentlich in der Regel so, dass man 2 bis 5 Product Owner hat und durch das so viele Teams.
Okay. Ja.
Und es ist das klassische Stakeholder-Management, oder, wo man sich dann auch clever aufteilen dass nicht alles da beim Product Owner ist. Es ist eben auch noch der Produktmanager, der gewisse Kommunikationen übernimmt. Und umgekehrt, wenn es zu sehr ins Fachdetail geht, tun wir es dann auch bei den Product Owner abgeben, dass sie mit dem Fachteam zusammen die Anforderungen bewältigen.
Ja. Ja, ich glaube, du hast sehr plastisch aufgezeigt, was so deine Aufgabe ist, eben vom Horizont her, oder vom Planungshorizont her, ist, glaube ich, das sehr verständlich. Schüsst du so dein Daily Business, oder? Also, ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn du jemand bist, der Visionen muss machen, du musst auch den Rücken vor allem frei halten für fürs Team, wahrscheinlich viel Stakeholder-Management betreiben, oder kann man sich das so vorstellen, oder?
Ja, was noch schön ist, oder? Der Alltag gibt es gar nicht, weil jeder Tag ist etwas Neues.
Mhm.
Und spannend ist, wie du gesagt hast, man hat sehr viele Interaktionen mit den Product Owners und den Teams, wo es um die mittelfristigen Themen geht. Zum Beispiel eine Produktinitiative, die man lanciert hat.
Mhm.
Dann ist man natürlich näher daran begleitet, die, was wir nicht machen, wir tun sie nicht kontrollieren, aber wir tracken sie in dem Sinn, Fortschrittstracking auch miteinander. Und auf dieser Seite tun wir natürlich bereits für die langfristigen Themen, neue Business-Ideen kreieren. Wir tun als Product Manager auch die Business-Case rechnen.
Ja.
Können wir überhaupt das Produkt umsetzen? Wird sich das überhaupt finanzieren?
Ja.
Und für mich fast das Wichtigste, wir sind im Dialog mit unseren Endkunden, sprich mit der Krankenversicherer, Unfallversicherer, mit den Stakeholder, mit den Marktteilnehmenden.
Ja.
Wenn wir jetzt ganz konkret wieder auf Luzern schauen, zum Beispiel mit der SUVA sehr eng im Kontakt, auch für Themen wie ein Leistungsstandard, den es neu gibt. Wir sind mit der FINMA dran, um zu schauen, was jetzt im Leistungsumfeld in den nächsten paar Jahren sich wird verändern. Oder auch, wenn es um Tarifstrukturen geht. Das kann ich ein bisschen weg von Luzern.
Ja.
TARDOC, TARMED, wenn es um so Tarifthemen geht, dass wir natürlich auch dort super abgestimmt sind, weil das hat eine direkte Implikation auf unsere Produktionsplanung und unsere Businessplanung.
Ja.
Das sind die Themen, wo man dann als Produktmanager halt Tag für Tag eingenommen ist. Da haben wir auch die internen Stakeholder, oder?
Klar.
Natürlich auch noch, wenn du wissen, Projekte, die laufen,
wo
wir auch sehr nah dürfen begleiten. Und durch das ist ein sehr, wie soll ich sagen, abwechslungsreicher Alltag mit sehr spannenden Themen und viel Interaktion.
Mhm, das klingt schon mal sehr schön, oder? Also so, wie es ja, man genau. muss sein, oder? Also, ich glaube, du hast es schon ein bisschen vorweggenommen. Ich habe mir immer noch die Frage aufgeschrieben von der Methodik, die ihr habt. Aber du hast vorher mal von Backlog geredet, du hast von Product Owner geredet. Ja, ich glaube, es ist klar, wie ihr methodisch unterwegs seid. Oder habt ihr dort etwas, wo du sagst, ja, das ist vielleicht ein bisschen spezifisch für uns oder speziell?
Ja, also wir sind mit Scrum unterwegs, das ist ja so. Und nichtsdestotrotz leben wir in gewissen Themen auch so eine Kanban-Philosophie, oder? Mhm. Weil wir sind ja nicht rein in Neubauten, in Neuproduktbauten, ja. sondern sehr viel Bestandeskunden und auch Bestandesanforderungen, wenn du so willst. Und die tust du nicht klassisch nach Scrum entwickeln. Auch wenn wir es zwar im Scrum-Board drin haben und Backlog so führen. Aber dort ist natürlich auch Themen, die sehr dediziert angegangen werden. Ja. Was noch spannend ist, also da haben wir auch so ein bisschen eine Spaltung im Unternehmen, weil wir ja mit dem Krankenversicherungs- und Unfallversicherungsmarkt Schweiz Bestandskunden haben. Ja. Mit dem WV-Projekt bist du eigentlich immer ein komplett neuer Produktbau. Die haben auch sogenannte Planning Days und die arbeiten sehr nahe bei Safe, sage ich jetzt einmal. Ja. Oder ja. Ich glaube, wir nennen es sogar Scaled Agile.
Ja.
Genau. Und okay. Da bist du halt sehr nahe in diesem Safe-Kontext unterwegs. Und jetzt ja. kommt auch noch dazu, unsere Kunden sind auch alle ein bisschen anders aufgestellt. Der Zugang schafft ja. noch Safe.
Genau.
Andere sind sehr noch klassisch im Wasserfallmodell unterwegs. Und das musst du irgendwie miteinander vereinbaren.
Ja.
Aber wir probieren auch möglichst nahe bei den Kunden zu sein, dass wir eben auch in den Planning Days bei unseren Kunden vertreten sind, dass wir dort genug für die Informationen beieinander haben, dass wir auch entsprechend unsere Planung können abstimmen auf die Planung der Kunden. Was nicht immer einfach ist, weil in der Regel haben wir viel mehr Kundenanforderungen, als wir können stemmen.
Ja.
Ja. Das ist dann halt auch unsere Aufgabe, da wieder zu schauen, wie priorisieren wir das, dass wir einerseits die Marktanforderungen gerecht können, umsetzen und abdecken, andererseits aber auch nicht Bremser sind für die Initiativen von unseren Kunden.
Ja.
Das ist eigentlich so ein bisschen, ja, der schmale Grat, wo wir gehen. Und nicht nur als Produktmanager, da sind alle POs dabei, da sind unsere Sales-Kundenverantwortlichen dabei, wo wir halt einfach möglichst gut wollen, ja, nichts von unseren Kunden abdecken. Aber es fällt uns schwieriger, als uns lieb ist. Weil
ja, klar.
Es ist einfach viel.
Ja.
Und da können wir leider nicht immer jeden letzten Kundenwunsch erfüllen. Aber glücklicherweise verstehen das ja auch Kunden, weil ihnen geht es ja selber intern nicht.
Das glaube ich, ja. Vom Tooling gehe ich davon aus, wir arbeiten vor allem mit der Atlassian Suite eigentlich. Aber du hast vorher noch eben Office 365 einfach für Kommunikation wahrscheinlich vor allem. Aber eben die Atlassian Suite ist eigentlich so euch ein Daily Tool.
Das ist es so auch, ja. Im ganzen Scrum-Umfeld, Jira, Confluence, ja. all die Tools. Und hast du ja gefragt, welches Tool. Es gäbe noch ein zweites, ja. 365, und das hast du sicher auch schon gehört, das ist das Miro.
Braucht es so, ja. Also es hat irgendwie noch einen rechten Boom erlebt, jetzt irgendwie, glaube ich, durch Corona. Und also ich habe es jetzt auch mehrfach auch schon da gehört und muss sagen, es ist ein gutes Tool, wirklich für so kollaborativ. Ja.
Es ist super, aber ich kann das eigentlich freuen mich auf den Moment, wo ich das Miro nicht mehr brauche und wieder an die Wand Post-it kleben
ja,
und mit meinen Kollegen an der Wand kann Designs und Projektpläne machen.
Das glaube ich, eben, das gab vielen so. Man muss irgendeines sagen, das Gute ist an Miro halt, dass es recht gut dokumentiert ist. Das hilft dir meistens ein bisschen mehr, als wenn halt Post-its irgendwann mal abnehmen musst, wenn sie nicht kannst lassen, zum Beispiel. Und jetzt halt eben während Corona ist das eine rechte Hilfe gewesen für Workshops, die sonst fast nicht hätten können stattfinden, nur mit irgendwie Teams oder so, weil das ist schon so. Ja.
Und wir haben es auch vorher schon gebraucht.
Ja, ja.
Aber ich denke, es hat da eigentlich so einen Intensitätsschub gegeben mit Corona, dass man es halt noch viel vertiefter für viel mehr Themen braucht.
Das glaube ich auch.
Also wird es noch ein bisschen bleiben, weil wir ja auf mehrere Standorte verteilt sind.
Ja, klar.
Haben wir auch gewisse Effizienzgewinne natürlich erreicht, dadurch, dass wir gesagt haben, wir arbeiten mit digitalen Boards.
Ja, das glaube ich. Du hast vorher von Initiativen von Kunden oder irgendwie, also auch Innovationen auch kurz irgendwie geredet. Wie entstehen die bei euch? Also habt ihr innerhalb von der Firma ein Werkzeug, Tool, wie Innovationen kommen oder ein Ideenmanagement, wie auch immer wie man das nennen will? Oder kommt das auch vor allem von Kunden her, wo du sagst, du, wir haben sowieso genug?
Nein, also wir sind jetzt sehr breit aufgestellt. Also ich kann geschwind ein bisschen ausholen.
Ja,
einerseits führen wir eine klassische Inno-Pipeline intern, oder? Und da kann jeder befüllen.
Ja.
Wenn man eine Idee hat, tut die mal ein bisschen beschreiben. Mhm. Und dann geht die wirklich in so eine Innovations-Funnel rein.
Ja.
Das kann von intern getrieben sein, das kann aber auch von einem Projekt getrieben sein, kann aber auch von einem Markt getrieben sein,
ja,
oder auch regulatorisch. Also, ja, wir führen so eine Inno-Funnel.
Ja.
Dann haben wir diverse interne Werkzeuge, die wir in den letzten eineinhalb Jahren lancieren
durften. Ja.
Also wir führen auch sogenannten Swiss Insurance Monitor.
Mhm.
Das ist vor allem von der Produktmanager getrieben, sage ich jetzt einmal.
Ja.
Wo wir eben die Marktbeobachtungen machen. Dort tun wir die dort dokumentieren. Dort schauen wir auch FINMA-Anforderungen an. Dort schauen wir auch Ökosystemgedanken an. Wo ist all die Papiere, McKinsey, du kennst sie alle.
Ja,
all die Themen lesen wir durch, schneiden uns die Sachen raus, das aufzeigen und tun das dann auch in so einen Swiss Insurance Monitor rein.
Ja.
Und auch ein sehr beliebtes Werkzeug, das wir initialisiert haben, ist der sogenannte Portfolio Outlook. Da gehen wir mit verschiedenen Kundenvertretern von Adcubum, wie auch mit den Kunden, also für jeden Kunden machen wir das eigentlich. Wir machen den sogenannten Portfolio Outlook und das Ziel dort ist, dass wir wie mittel- bis langfristig wissen, was haben sie auf ihrer Roadmap.
Ja.
Und was beschäftigt sie.
Mhm.
Und all die Werkzeuge führen wir zusammenführen. Wir machen zusätzlich noch einen Swiss Health Strategietag bei uns, oder mehrere sogar, und dort dann auch priorisieren.
Mhm.
Und all diese Themen zusammen gibt auch wieder, füllt auch wieder die Inno-Pipeline.
Ja.
Und da gibt es dann Projekte, die einfach von den Kunden kommen,
die
auch noch dort. Also wir haben dort mehrere Instrumente und die befüllen wir auch. Wir werden aber auch gemessen an dem. Oder? Wir sagen uns ja auch selber, hey, wir wollen nächstes Jahr Innovationen schaffen, Zahl XY oder in dieser Höhe.
Ja.
Weil wir leben ja logischerweise auch von neuen Produkten oder von Produkterweiterungen, das darf man nicht vergessen.
Ja.
Und nicht nur von der Wartung. Und ich denke, das ist auch die Erwartung von unseren Kunden, oder? Dass wir neue Innovationen auch bringen können.
Ja.
Und so sind wir eigentlich aufgestellt, dass wir verschiedene Elemente in einer Inno-Pipeline füllen und auch unseren Kunden präsentieren oder auch Interessenten.
Wie wird entschieden, ob eine Idee umgesetzt wird? Also eben, wie du gesagt hast, regulatorische Sachen, die gibt es nicht unbedingt ein Ja oder Nein, sondern die wird einfach gemacht in der und der Zeit. Aber eben jetzt irgendwie eine Innovation, wo vielleicht durch eine Mitarbeiterin rausgekommen ist, die gesagt hat, hey, ich würde das gerne vielleicht einmal ausprobieren, rein vielleicht auch technisch. Wer entscheidet denn und sagt so, das könnten wir angehen oder eben nicht?
Also wenn es so ist, dass es eine reine interne Effizienzthematik ist, oder, dann wird das auch im Team entschieden und aber auch jetzt zum Beispiel mit dem Produktmanager, wenn man gesehen hat, das ist ein kleines Invest und haben viel daraus raus, dann kann man so eine Initiative auch relativ klein starten.
Mhm.
Wenn es aber wirklich um eine Produktinitiative geht, ist es eigentlich so, dass wir im ganz normalen Business Case rechnen.
Ja.
Und diesen Business Case tun wir dann auch vorstellen. Also einerseits unseren Kunden, nicht gerade mit dem ganzen Zahlenmaterial, aber rein ist das etwas, was ich brauchen
könnte. Ja.
Wenn dort ein klares Ja kommt, gehen wir mit dem Business Case nach der Geschäftsleitung, dann entsprechend auch aufzeigen und dann wieder freigeben oder halt nicht. Glücklicherweise, wenn natürlich von den Kunden unterstützt und gestützt wird, wird eigentlich so ein Case immer freigegeben.
Ja, ja.
Und da kommt eben wieder die Schwierigkeit mit der Kapazitätsplanung.
Genau.
Wann können wir denn so eine Initiative bringen?
Mhm.
Aber jetzt gerade in unserem Umfeld oder in meinem Schadenleistung haben wir gerade mehrere so Initiativen, die zur Zeit laufen. Also, staune, wir haben, glaube ich, etwa 4 Produktinitiativen, die jetzt parallel laufen.
Ja, ja.
Und glücklicherweise halt so lange, sie laufen gut und sind auch freigegeben worden. Und da haben wir parallel noch die Marktanforderungen der FINMA.
Ja, ja.
Und da wird es wieder so eine Konsolidierungsphase geben, wo es ein bisschen ruhiger ist, oder? Da wird auch mehr auf Maintenance geschaut. Und da startet hoffentlich dann gerade die nächste Initiative wieder.
Ja, finde ich sehr cool. Also, aber ich finde es sehr wichtig auch, dass wir Mitarbeiter, die den ganzen Tag eigentlich an dem Produkt sind, dass man dort zumindest sagt, so, du kannst Ideen einbringen. Das Spiegeln mit dem Kunden ist eigentlich dann, schon sehr vorbildlich, weil eben, wenn man jetzt nur sagt, intern, ja, das macht ja eigentlich Sinn und kein Kunde braucht es, macht das natürlich keinen Sinn. Aber auch andersrum, wenn jetzt ein Kunde sagt, du, das wollen wir unbedingt und intern weiss man, das bringt jetzt wahrscheinlich jetzt wenig. Ich finde es eigentlich noch gut, so ein bisschen das Challenge eigentlich in beide Richtungen, oder? Für grössere Sachen.
Ich denke, für uns ist es auch das einzige Richtige, dass wir das bauen, was der Markt braucht.
Ja.
Weil es gibt immer Ideen, die super sind, die man cool findet. Und wenn man jetzt das einfach baut, aber niemand kann es brauchen, dann haben wir ein Ziel vorbei. gebaut und sind ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen. Und wir leben dort dann eigentlich das, dass wir vor allem das auch Kunden brauchen, auch wenn zur Verfügung stellen.
Wie kann man sich das vorstellen? Sagen dir, hey Kunde, wir haben wieder Ideen, wir haben 5, wir können vorbei, sagen bei welchen. Also, oder wie kann man sich das vorstellen? Oder ist das ein näherer Austausch, wo ihr sagt, so, du schau, wir sind wieder zusammengehöckelt, wir haben da etwas Neues, oder ist das etwas Regelmässiges, wo man eben dann mit fast so pitchmässig mehrere Sachen sagt, was wollen wir nicht? Oder wie kann man sich?
Ja, also es sind letztendlich mehrere Kanäle, so eine Multi-Channel-Strategie, wenn du so willst. Also wir haben ja unsere Account-Manager, die sind sowieso sehr nah bei den Kunden, das sind wie Kundenbetreuer, wenn du so willst. Oder die gehen natürlich auch horchen und hören, was brauchen sie immer. Das flüstert sie uns logischerweise dann auch. Und andererseits, habe ich vorher erwähnt, haben wir den Portfolio-Outlook, den wir zweimal im Jahr mit den Kunden machen
wollen. Ja, genau. Ja.
Wir haben sogenannte Inno-Days. Das ist eines im Jahr, wo wir die Innovationen wollen starten, nicht starten, sondern aufzeigen, wo wir jetzt daran arbeiten oder was für Business Cases wir uns überlegt haben. Ja. Wir haben auch sogenannte Roadmap, die wir publizieren, und auf dieser Roadmap haben wir auch immer Business-Ideen. Und da wartet man natürlich auch auf die Resonanz.
Klar.
Und ja, wenn ich so erzähle, merke ich, wie viele Instrumente wir haben. Wir haben auch sogenannte Expert-Groups, die wir haben. Das ist eigentlich pro Domäne, ist das wie eine Fachgruppe, die sich immer wieder trifft. Und dort stellen natürlich dann auch die Produktmanager oder Product Owner ihre Ideen vor. Und dann kommst du Feedback über immer mehr. Und so konkretisiert sich dann etwas und dann machst du einen Business Case.
Die Fachgruppe sind dort, das ist intern, oder sind dort Kunden? Ja, Kunden.
Das sind eigentlich alles Kundenvertreter. Und das sind wirklich die Fachleute. Das ist dann nicht ein Entscheider. Das ist nicht der CEO dort oder der CIO. Sondern das sind Fachleute, die dort sind. Und die treiben das dann auch intern. Oder? Also wir sind eigentlich sehr, wenn ich jetzt so gerade erzähle, oder, merke ich gerade, wie wir aufgestellt sind und haben eigentlich sehr viele Kanäle zum Kunden, mit den Kunden. Und gleich ist es manchmal spannend, dass gewisse Sachen dort da kommt gleich nicht erreichen.
Ja, klar. Es ist eigentlich auch noch lustig, man würde das, wenn man jetzt so böse darf sagen, von der Aussicht, wenn man sagt Standardsoftware, würde man eigentlich nicht glauben, dass man so nah am Kunden ist und fragt, was wollt ihr, oder auch grosse Innovation muss betreiben. Oder? Also Standardsoftware ist für mich so, das funktioniert ja einfach, das muss man vor allem Maintenance, aber das ist ja eben, zeigst du jetzt sehr klar auf, dass das ja eigentlich überhaupt nicht so ist. Ich meine, ihr müsst euch ja auch immer wieder beweisen, weil wenn jemand sonst auf den Markt kommt, es können auch viele Krankenversicherer oder Sachversicherer wechseln. Absolut. Und wir müssen auch immer attraktiv bleiben. Aber ist sicher sehr spannend, oder? Ist vielleicht auch etwas, was man eher weniger denkt, aber,
Ich denke, wir kämpfen aber auch mit gewissen Themen aus der Vergangenheit, oder? Dass wir eben zu wenig nicht mehr gekommen sind, allenfalls.
Ja.
Und mit all den Instrumenten, die ich vorher aufgezählt habe, wollen wir das ja eben auch kehren. Oder?
Ja.
Und unser grosses Sorgenkind ist immer, dass wir nicht alle, also auch schon erwähnt, Bestands-CRs können umsetzen können, weil wir halt zu viele parallele Initiativen haben zum Teil, die eben marktbedingt sind.
Ja.
Oder einfach, dass Kunden natürlich Projekte mit uns oder wir Projekte mit den Kunden nicht sauber abgestimmt haben.
Ja.
Das ist immer so ein bisschen unser grosses Sorgenkind, dass wir die kleinen Wünsche von unseren Kunden nicht können umsetzen können. Aber glücklicherweise aber meistens klappt es dann gleich, vielleicht nicht gerade in dem Planungshorizont, den sie es gerne hätten.
Ja.
Und dort schaffen wir natürlich daran, dass wir uns noch besser mit den Kunden können abstimmen
können. Und ich glaube, das könnt ihr wahrscheinlich relativ gut, wenn ihr eben so diesen neuen Kontakt habt, wie du jetzt gesagt hast. Also,
wir probieren es. Aber es ist nicht einfach.
Ja, klar.
Und du weißt, wie es ist, du kannst in einer Firma 10 Kontakte haben. Wenn du in einem Thema nicht gerade richtig angegangen bist, dann ist das leider schon passiert, oder?
Ja, das ist so. Das ist die grosse Kunst von dem, genau. Ja. Aber jetzt haben wir viel auch über Projekte geredet und von Initiativen. Bist du auf etwas stolz, was du in die Unternehmung mitgebracht hast oder was ihr umgesetzt habt, wo du sagst, das finde ich cool, dass wir das geschafft haben?
Ja, ich bin auf mehrere Sachen stolz, oder? Dass wir ich sage nicht, das ist mein Verdienst, aber ich sage dass wir die Nähe zu den Kunden halt wieder auch aus der Produktunit mehr probieren zu leben.
Ja.
Da habe ich sicher dürfen mitgestalten, einfach weil man da halt als Product Owner vorausgegangen ist und jetzt im Produktmanagement das immer noch macht, oder? So die Nähe zu den Kunden, auch der Dialog. Ich sage immer, am Schluss arbeiten wir mit und für Menschen und haben eine Sachthematik und es ist nicht Technik.
Ja.
Wir machen etwas für Menschen, mit Menschen und haben noch einen sachlichen Hintergrund.
Mhm.
Und Technologie ist eigentlich nur Mittel zum Zweck.
Ja.
Und dass wir das wieder mehr in den Vordergrund rücken. Oder? Mhm. Wir müssen das Problem lösen. Wir müssen mit den Kunden reden, wie lösen wir das Problem. Und das ist ja nicht ein Problem per se, sondern es ist einfach eine Problemstellung, sagen wir es so.
Ja, ja.
Und auf das bin ich schon stolz, oder, dass wir wieder die Nähe zu den Kunden haben. Mhm. Und wie gesagt, das ist nicht auf meinem Mistelein gewachsen, sondern ich probiere es einfach aus der Produktunit voranzutreiben.
Mhm.
Und dass wir eben auch jetzt die Instrumente, die ich vorher aufgezählt habe, in den letzten eineinhalb Jahren können initialisieren zusammen mit den Spendli. Das war ein Entwicklungsprozess, den man halt miteinander gestaltet hat. Oder? Jeder hat eine Idee gebracht und am Schluss hat sich das so ergeben.
Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, oder, das Mindset zu haben, oder, wo jetzt du angesprochen hast. Oder? Für wer schaffen wir eigentlich? Weil am Schluss, man muss immer noch sagen, ihr seid ein Tech-Unternehmen, oder? Und klar ist es eigentlich nur zum Problemstellungen bewältigen oder Herausforderungen einfacher zu machen für den Kunden. Aber ja, wenn man nur im Go drinnen ist, vergisst man vielleicht auch, oder, was das für eine Erleichterung auf dieser Seite geben kann. Und eben das, was du gesagt hast, der Kontakt mit den Kunden ist vielleicht auch noch einfacher, um dann das zu verstehen, aha, wir möchten es verdienen und wir haben jetzt mega einen Mehrwert durch das gehabt, eben so ein bisschen. Manchmal auch kleine Projekterfolge, oder, die dann auch intern mega viel bringen, oder, für Motivation und auch zu wissen, für was machen wir eigentlich den Task. Weil sonst, wenn irgendwie nur 50 Tasks abarbeitest und nicht weisst, für was, dann ist irgendeines dann, verlasst die Firma, oder, und das ist wahrscheinlich hilfreich, so wie ihr das macht.
Ja, und du hast eigentlich schön gesagt, das ist, glaube ich, nicht auf der Aufnahme, aber du hast gesagt, du bist nicht so der Schreiber.
Ja, ja.
Und das ist etwas, was ich sehr spannend finde, oder? In der Regel kommst du eine Anforderung über, mit User Story, Akzeptanzkriterien, oder?
Ja.
Du liest das, du verstehst es. Nur du kannst es auch dann noch verschieden verstehen.
Mhm.
Was wir geschafft haben in der Zeit, oder jetzt zumindest, ich rede jetzt mal nur für das Team hier in Luzern, oder, wo ich als PO begleiten durfte, dass wir eben auch die Entwickler mit dem Kunden zusammengebracht haben.
Ja.
Und letztendlich schwätzen die miteinander, schauen das miteinander an und da kommt ganz oft etwas anderes raus, als auf dem Akzeptanzkriterium oder in der User-Story gestanden ist, weil man sich dann eben wirklich verstanden hat.
Ja.
Und das ist etwas, auf das bin ich wirklich stolz, dass wir eben das jetzt Schritt für Schritt machen und jetzt aber nicht nur vom Kleinen gewesen, sondern auch vom Grossen, oder, wenn wir die Initiativen anschauen, dass wir dort mehr den Dialog suchen und haben.
Ja, ich glaube, das ist schon wichtig, dass wir nicht jemand dazwischen hat, nur weil es der Prozess vorgibt und durch das beide Seiten verstehen den einen Teil vielleicht von der anderen Seite nicht und dann hat man eigentlich einen Durchlauferhitzer, der zwar vom Prozess her das okay wäre, aber ich glaube, es ist wichtig, oder, dass man sich wirklich versteht, was das Problem ist und vielleicht muss man dann vielleicht auch etwas noch neu schätzen, vielleicht, oder wenn es dann komplett in eine andere Richtung geht, aber ich glaube, es ist teurer, wenn man es falsch umsetzt und dann noch einmal muss machen.
Es ist, würde ich auch gerade bestätigen, es ist definitiv teuer. Und wir sind auch an einem Punkt, wo wir sagen, unsere Kunden sollen bei den Schätzungen dabei sein.
Ja.
Die sollen auch hören, was sind Probleme, oder?
Ja.
Weil manchmal klingt es sehr trivial, oder? Und wenn man aber hört, ja, wo ist die Schwierigkeit wegen der Abhängigkeiten zu anderen Elementen, dann wird ihnen auch bewusst. Und verstehen sie vielleicht auch mal, wieso hat eine Entwicklung eben 5 Tage gedauert und nicht 30 Minuten, weil man manchmal das Gefühl hat, wenn man das Akzeptanzkriterium erfasst.
Oder? Ja, ja. Ja, sehr spannend. Ich würde jetzt sagen, ich bin eigentlich mit meinen Fragen zu deiner beruflichen Situation durch. Ich weiss nicht, hast du noch etwas, wo du unbedingt loswerden willst? Oder passt das für dich?
Du, für mich ist es soweit gut. Danke
sehr. Dann würde ich sagen, wir kommen jetzt zum Abschluss noch kurz ins Private rein als Cooldown. Die erste Frage ist, Work-Life-Balance, was bedeutet das für dich?
Sehr viel, wirklich. Ist mir sehr wichtig und darf auch sagen, dass ich trotz einem sehr hohen Pensum bei Datkub und eine sehr gesunde, und ich sage es jetzt gerade umgekehrt, Life-Work-Balance habe. Weil, ich bin Familienvater, habe 2 kleine Kinder und ich verbringe sehr gerne und sehr viel Zeit mit ihnen, natürlich auch mit meiner Frau.
Ja.
Und darum ist mir das auch ein grosses Anliegen, oder?
Dass
man da eine gesunde Balance zwischen Arbeiten und Freizeit hat.
Wie strikt bist du so ein bisschen bei der Trennung von diesen 2 Welten eigentlich? Wenn du sagst, eben, sind die beide Seiten eigentlich sehr wichtig, oder? Aber,
das ist jetzt eine gute Frage, weil ich bin wahrscheinlich kein Vorbild, wenn es um die Trennung geht, weil ich mische es ein bisschen.
Mhm.
Also bei mir ist, kommt auch vor, dass ich mal am Abend halt noch etwas mache oder auch am Wochenende.
Ja.
Dafür erlaube ich mir zwischendrin halt auch mal, wenn wir einen Call haben intern und meine Kinder gerade rumspringen, dann dürfen sie geschwind in den Call reinkommen und geschwind Heu sagen. Und ich finde jetzt gerade in Zeiten von Corona ist das auch eine Auflockerung.
Ja, ja.
Nichtsdestotrotz, ich finde es auch sonst eine Auflockerung, weil eben, wir sind mit Menschen am Arbeiten.
Ja.
Und klar, es gibt Meetings, da muss es sehr strukturiert und sehr on point oder auf den Punkt gebracht sein. Ja. Und dann gehört das nicht dazu.
Ja, klar.
Aber es darf auch mal eine Auflockerung geben. Mhm. Und was ist auflockernder als ein Kinderlächeln, oder?
Das ist so, ja.
Nein, und darum, also ich bin, glaube ich, kein Vorbild, weil ich arbeite auch am Wochenende zwischendrin, ich arbeite auch am Abend später mal. Ja. Aber eben, ich habe durch das eine gute Balance für mich.
Mhm. Also eben, ich würde es nicht wollen werten mit gut oder schlecht, weil man muss ja sagen, wenn du vielleicht am Abend schaffst, bist du vielleicht früher nach Hause gegangen, dass du bei den Kids kannst sein und wenn sie schlafen, hast du dann noch etwas gemacht? Ich meine, das kann ja dann eigentlich eher ein Vorbild sein, oder? Wenn man sich die Arbeit so ein bisschen einteilen kann, oder? Und ich glaube, das ist auch wertvoll.
Ja, ich denke, das ist wirklich eine Ansichtssache. Mhm. Für mich stimmt sie sehr gut.
Ja, ja.
Auch für Datkubum als Arbeitgeber, das schätze ich auch sehr an Datkubum.
Ja.
Weil, ich mache ein Beispiel, oder? Letzten Sommer habe ich mir mal eine Auszeit genommen von 4 bis 5.
Ja.
Lockere-Kalender da, out of office, mit meinem Sohn raus shooten.
Mhm.
Und als ich ins Bett da habe, bin ich dafür vom 8. bis 9. noch einmal geschwind hin. Das hat es nicht gebraucht. Oder? Ich
sage nur,
ich habe dann einfach gesagt, dann mache ich mein Zeug noch fertig.
Ja.
Und das ist das, was für mich Life-Work-Balance ausmacht. Oder?
Lustig ist ja eigentlich auch noch, es war eigentlich pre-Covid gewesen. Ist ja immer so ein bisschen, wann macht man seine Arbeit fertig, oder? Und dann hat es eigentlich zwei Ansätze gegeben, weil er ist mega früh im Büro, wenn die anderen noch nicht dort sind, oder mega spät. Das hat sich ja jetzt ein bisschen verflüssigt, eben, wenn man daheim ist oder nicht mehr so viele Leute im Büro hat. Aber ich finde es eigentlich noch einen guten Ansatz, wenn man einfach kann sagen, du, schau, ich nehme mir dann noch eine Zeit fokussiert, wo vielleicht nicht jemand anderes wirklich eine Frage hat, die er jetzt muss beantwortet haben, weil sonst ist die Person blockiert.
Genau.
Und darum, ich finde es eigentlich nie schlecht, wenn man irgendwie einmal sagt, ich arbeite vielleicht am Wochenende, habe ich wirklich meine Ruhe, aber einfach fokussiert da eine Stunde, weil vor Ort im Büro hätte ich vielleicht 2-3 Stunden, je nachdem.
Nein, das sehe ich auch so. Oder? Mir ist das auch ein Anliegen und das sage ich auch meinen Teamspänchen immer. Am Schluss ist mir gleich, ob jemand am Morgen um 7 Uhr anfängt oder um 10 Uhr. Wichtig ist, dass die Arbeit gemacht ist, dass es im Team funktioniert.
Ja.
Und das ist halt auch so eine Philosophie, die ich habe. Wir wollen mit Leuten zusammenarbeiten, die auch motiviert sind.
Klar.
Und wenn das nachher im Teamgebilde so funktioniert, dann ist man erfolgreich.
Ja.
Das ist auch so etwas, definieren Erfolg, oder? Und Erfolg ist für mich nicht einfach nur, man hat Ende Monat einen Lohn XY, sondern Erfolg ist, man hat Freude an dem, was man macht.
Ja, es ist ja ein grosser Punkt an Zeit, wo man investiert. Also macht es keinen Sinn, dass man dort nicht glücklich ist. Oder man sollte zumindest in den meisten Fällen glücklich sein. Es gibt immer Phasen, die auch vielleicht streng sind, aber es sollte einem nicht, Zusammenarbeit sollte einem immerhin Spass machen, auch wenn es sehr, sehr streng kann sein.
Ja, ich sehe dich auch so. Und was ja spannend ist, oder, wenn man mit Leuten zusammen ist oder zusammen kann arbeiten, die am gleichen Strick ziehen, dann merkt man einfach, es geht gut, es performt und dann macht es auch Freude. Mhm. Dann macht es auch mal Freude, wenn es ein bisschen strenger ist. Also wir hatten auch Zeiten gehabt, wo wir noch um 10 Uhr im Büro waren, wo wir ein Problem haben müssen lösen. Was hilft? Man bestellt eine Pizza, geht zusammen durch dick und dünn, sage ich jetzt mal, ist füreinander da und ist auch das.
Ja, das hilft.
Problem gelöst, genau.
Was machst du sonst noch als Ausgleich? Also eben, du hast Familien erwähnt, was hast du sonst noch so auf dem Radar?
Ja, Sport natürlich. Ja. Du hast es einleitend gesagt.
Genau.
Ich darf noch mich sportlich ein bisschen bewegen und aktivieren. Das mache ich sehr gern. Ich war übrigens gerade heute Morgen. Wenn es um Sport geht, bin ich ein Frühaufsteher. Gehe zweimal in der Woche am Morgen früh.
Ja.
Das hilft, das gleicht mich aus.
Das hilft definitiv. Das ist
eine Balance für
mich. Ja. Ja.
Und natürlich Freunde. Mhm. Ich bin auch ein Genießer. Ich gehe gerne mal fein essen. Mhm. Oder wir kochen daheim etwas Feines. Ich bin auch gerne unter Gesellschaft.
Ja.
Und auf dieser Seite bin ich aber auch gerne mal allein. Aber das ist in den letzten Jahren ein bisschen kurz gekommen mit den Kindern.
Ja, klar, verständlich. eine von meiner letzten Fragen ist eigentlich meistens, hast du eine Empfehlung aus dem Medienbereich, ob das Musik, Podcast, Buch, Serie?
Du, die Frage bin ich jetzt überhaupt nicht vorbereitet. Nein, ich habe schlichtweg im Moment keine Empfehlung, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder vielleicht hört ihr den Podcast vom Adi.
Sehr lieb, danke.
Ich muss auch noch ein paar nachholen. Von dem her.
Ja.
Nein, aber da muss ich jetzt passen.
Ist gut. Aber gibt es denn etwas, weißt, wo du sagst, medientechnisch konsumiere ich lieber irgendwie eben einen Podcast oder lese lieber mal Bücher? Oder ist das immer sehr, sehr individuell? Oder?
Ist noch spannend. Ein Arbeitsgespännchen von mir hat mir mal eben Podcasts ein bisschen näher geführt. Mhm. Ich habe mir das auch vorgenommen, aber ich habe es noch nicht geschafft.
Ja.
Und im Moment ist es so, dass wenn ich mal eine Auszeit habe, oder dann ist es shame on me, dann liegen wir aufs Sofa, die Frau und ich, und schauen dann mal etwas auf Netflix.
Ja, aber das braucht es auch genau. Also,
ja. Und ich freue mich aber sehr darauf, wenn unsere Kinder ein bisschen grösser und aktiver sind, dann wieder mal ein Buch für jetzt.
Ja. Ja, sehr schön, sehr schön. Und meine letzte Frage ist, wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen will, wie macht man das am besten?
Also wenn es beruflich ist, dann ist es am einfachsten via LinkedIn.
Ja. Ja.
Und privat nimmt man einfach das Handy in die Hand und schreibt mir. Und
das ist gut.
Dann erreicht man mich.
Zumindest den LinkedIn-Link tue ich in die Shownotes rein, dass die Leute sich melden können, wenn sie sagen, das bräuchten wir jetzt auch etwas. Wir sind auch eine Versicherung mit 3 Buchstaben aus Luzern und brauchen trotzdem noch Sirius.
Genau.
Genau, dann... danke dir vielmals für deine Zeit. Hat mir sehr Spass gemacht, mit dir zu reden.
Ja, danke ebenfalls. Es war sehr angenehm gewesen und freue mich auch sonst wieder von dir zu hören.
Sehr gerne. Danke. Das war es wieder von der heutigen Episode von Meet the Geek. Danke, dass du bis zum Schluss dabei warst und ich hoffe, du hast etwas daraus mitnehmen. Die nächste Episode wird in einer Woche erscheinen. Dass du die nicht verpasst, abonniere doch den Podcast auf dem Podcast-Player von deinem Vertrauen. Wenn du gerade dabei bist, lass doch gerade noch ein Review oder eine Bewertung da, damit machst du mehr Freude und auch mal Algorithmus. Danke und bis bald.